wichtig, dass man einen Bruder hat. Der kann nämlich wissen, wo einem, beim anderen die Knöpfe zu drücken sind. Ne? Ist auch schon mal gut. Ich danke dir.
Danke.
Prima. Ja, herzlich willkommen. Wer ist denn heute Abend zum ersten Mal da in dieser Serie? Herzlich willkommen. Gestern Vormittag schon mal ein Gottesdienst. Da ging es um die Frage, was ist denn eigentlich passiert, als wir neue Menschen geworden sind? Und ja, wir haben dann schon ein wenig darüber nachgedacht, was so die Grundlage ist, für Freiheit in Christus leben zu dürfen. Es gibt ja ein Bibelwort aus Johannes 8, 36. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist einfach so die Botschaft, die wir in diesen Tagen haben, dass es gut ist, dass wir uns ein Stück nochmal bewusst machen, was sind unsere Bedürfnisse, wer stillt unsere Bedürfnisse und auf welche Art und Weise können wir so in einem neuen Leben leben. Und ich sage Ihnen ganz offen, es geht nicht um eine neue Methode, es geht um Jesus. Und wie wir mit ihm enger, besser, tiefer, ja. Ich bin seit 45 Jahren Christ. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht ausgewachsen als Christ. Ich bin noch nicht zu Ende und brauche immer wieder neu auch diese Vertiefung. Und so wünschen wir uns auch diese Abende, dass die wirklich eine neue Motivation in unser Herz bringen und eine Veränderung schaffen. Ja, wir haben drei Bedürfnisse als Menschen. Wir wollen wissen, dass wir angenommen sind. Das muss sein, weil das ist ein Grundbedürfnis. Wir müssen wissen, dass wir einen Wert haben und wir müssen wissen, dass wir geborgen und sicher sind. Und diese drei Dinge, die hatte Gott damals dem Adam und der Eva schon im Garten Eden geschenkt. Die waren total angenommen, total sicher, total geborgen, bis zu dem Moment, wo sie sündigten und Gottes Gebote übertraten. Und da war alles weg, was sie bisher als Erfüllung ihrer Lebensbedürfnisse hatten. Und dann fingen sie an zu suchen, sehr verzweifelt nach Annahme, nicht so, wenn ich gut dastehe und alles richtig mache, dann bin ich vielleicht angenommen. Wenn ich Leistung zeige, nicht, können wir Deutschen besonders gut, dann bin ich auch bedeutungsvoll, ja, ich habe was vorzuweisen. Und wenn ich Geld auf der Kasse habe oder im Sparstrumpf, bin ich auch sicher. Ich könnte jetzt viele Dinge erzählen, wie Menschen verzweifelt versuchen, Annahme, Sicherheit und Geborgenheit zu finden. Übrigens auch wir Christen haben da nicht immer nur den Blick auf Christus, sondern wir machen das auch auf andere Weise. Nicht? Mensch, ich war diesen Monat aber viermal im Gottesdienst. Ne? Also Gott, du kannst zufrieden mit mir sein. Ja, du wirst mich jetzt besonders segnen, oder? Leistung. Oder Gott, hast gesehen, ich habe da dem Penner auf der Straße eine Spende gegeben. Ja, Anerkennung. Vielleicht erzähle ich es dann sogar in der Gemeinde am Sonntag. Nicht so, damit andere auch merken, guter Christ, nicht? Bedeutung. Und seht, das alles ist dann hinfällig, wenn man weiß, ich bin in Christus neu geboren, ein neuer Mensch. Und es gibt ein Blatt auf ihrem Tisch, auf ihrem Sitz dort, so ein grünes, kleines, mit 30 Bibelversen, ganz kurzen Texten drauf. Ja, weil wir haben jeden Tag mit diesem Kampf zu tun, dass Satan uns anlügt und sagt, siehste, du bist doch nicht so heilig, wie du immer gedacht hast. Du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Und dann geht unser Blick so nicht auf uns. Ah, ich glaube, ich pack's eh nicht mit dem Glauben und das wird ganz schwierig. Dann kommt der Teufel und sagt, guck mal, was du wieder gemacht hast. Aha, nicht? Daneben getreten. Deine Identität, wer du bist, wird von dem bestimmt, was du gemacht hast. Guck mal, wie du dich wieder verhalten hast oder schlecht verhalten hast. Oder der Teufel sagt, deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich sagen. Hauptsache bei den anderen gut dastehen. Nicht? So, das ist ja auch ein Aspekt, der auch bei uns noch ganz tief drin steckt und der uns dann oft auch zu Heuchlern macht, dass wir eine Maske aufsetzen und so tun, nicht? Komme ich hier rein, wie geht's denn? Auch alles gut. Und es ist gar nichts gut. Ja, ehrlich werden, glaube ich, ist dann ein wichtiger Punkt, zur Freiheit in Christus zu gelangen. Gottes Wahrheit ist, Johann hat es schon gesagt, Gott sei Dank, du bist ein Heiliger. Nicht, weil du so heilig bist oder so perfekt oder vollkommen, sondern weil du durch Jesus Christus heilig gemacht worden bist, weil er hat dir quasi sein Kleid angezogen. Wir alle lieben die Geschichte vom Aschenputtel, glaube ich, ne? Wie die so aus der Asche und dem Zählen der Erbsen, nicht? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, nicht? So war das, glaube ich. wie die so zur Prinzessin geworden ist. Das lieben wir, die Geschichte, oder? Ist klasse, ne? Klasse. Seht, das ist, was Gott mit uns macht. Er hebt uns so aus der Asche und setzt uns in einen Stand von Gotteskindern. Und hier stehen jetzt 30 Sätze drauf, wer du bist. Und wir lesen mal die ersten 10 miteinander unter diesem ersten grünen Kästchen hier unten. Wer bin ich in Christus? Ich bin angenommen. Und ich darf Sie vielleicht heute Abend mal einladen, so. Wir reden nicht nur wir beide, sondern auch andere dürfen reden, Sie jetzt. Wir lesen das mal so zusammen. Nicht die Verse, sondern nur die Sätze. Also, es geht los mit Ich bin Gottes Kind. Können wir es zusammen schaffen, ja? Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin eins mit dem Herrn, ein Geist. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Ich bin ein Heiliger. Wie ging Ihnen das jetzt gerade über die Lippen? Ich bin ein Heiliger. Wer hat also ein bisschen gezögert an der Stelle? Ganz ehrlich, ja. Wer hat gezögert? Ja, gar nicht. Hey, ihr seht euch richtig. Gut, gut. Dann weiter. Ich bin als Gotteskind adoptiert. Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich habe Anteil. Jetzt gucken wir mal, ob du auf Folie 83 kommst. Schau mal. Okay, ja. Johann schafft das, glaube ich. Prima. Ja, wenn wir Christen geworden sind, ist etwas ganz neu geworden in uns. Und ich möchte Sie einfach nochmal so auf diese Grundlage stellen heute Abend, wenn wir dieses Thema haben. Etwas ist neu geworden. Was ist neu geworden? Wir haben ein neues Herz bekommen. Unser Herz ist verändert worden, nicht? Neues Herz. Wir haben einen neuen Geist erhalten. Ich weiß nicht, manche von Ihnen erinnern sich noch an die erste Herztransplantation 1967. Dr. Barnard in Kapstadt, glaube ich, oder ja, Südafrika. Was war das eine Sensation, dass da ein Mensch ein neues Herz bekam. Und das hat Gott mit uns gemacht. Wer Christus angenommen hat in sein Leben, der hat ein neues Herz bekommen. Ein neues Herz und einen neuen Geist, den haben wir erhalten. Und gestern haben wir das so ganz stark auch nochmal betont. Es gibt dann neues Leben. Also Christus in uns hat uns neues Leben geschenkt. Aschenputtel hat ein neues Kleid bekommen. Schuhe, nicht? Das war ja so das Besondere dieser Geschichte. Aber vor allen Dingen, sie hat eine neue Identität bekommen. Sie ist Prinzessin geworden. Der verlorene Sohn kam wieder nach Hause zum Papa. Und der Vater hat ihn wieder eingesetzt in seine ganzen Rechte, weil er war doch sein Sohn. Er hatte doch diese Identität. Also wir entdecken, da ist Neues geschehen, auch in unserem Leben. Und trotzdem, nicht wahr, wir merken das auch als Christen, es ist nicht alles neu geworden. Zum Beispiel vor meiner Bekehrung, bevor ich Jesus kennenlernte, hatte ich schon Karies an meinen Zähnen. Die habe ich heute immer noch. Ich finde sogar, meine Zähne sind schlechter geworden. Also es ist nicht alles besser, ne? Meine Haut und so, nicht? Also wenn ich Bilder sehe von vor, ach, vor allen Dingen meine Haare, nicht? Also wenn ich Ihnen mal mein Führerscheinzeugnis zeige, mit dem Passbild drin, dann werden Sie sagen, das ist nicht der, der hier heute Abend vorne steht. Unser Körper hat sich nicht verändert und unser Fleisch ist uns nicht weggenommen worden. Das heißt, diese alte Art, die wir hatten, nicht? Seit Beginn unseres Lebens, diese alte natürliche Art in uns, die eben auch ärgerlich sein kann, die wütend sein kann, die sündigen kann. Diese alte Art ist uns auch geblieben. Ich habe mal gedacht, Gott, warum hast du mich nicht so richtig neu gemacht, so rundum, nicht so alles neu? Wäre doch großartig, aber Gott sagt, du, das muss bleiben, damit du lernst, in deiner Lebensgeschichte in das Leben von Christus hineinzuwachsen. Das soll dein Weg sein, dein Lebensprozess. Und es irritiert uns manchmal, dass wir so mit dem Fleisch unserer alten Lebensart zu tun haben. Frage, die wir heute Abend stellen, ist, wenn nun diese alte Art trotzdem noch in uns lebt, obwohl wir neue Menschen geworden sind, wir sind Gotteskinder geworden, wie kann man dieses Gesetz des alten Menschen überwinden? Nun, ich kann nicht fliegen, ich könnte es versuchen, nicht? Wir waren gestern da oben auf der Alp, an so einem schönen Felsen, nicht? Und dann war ich so ein bisschen nah an diese Kante gekommen, dann sagte die Hermine, nee, geh nicht so weit, ne? Nicht so weit. Und ich wollte auch nicht versuchen zu fliegen, weil das Gesetz der Schwerkraft hätte es sehr schnell bewirkt. So, was kann ich aber tun, um das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft zu setzen? Ich kann mich in einen Flieger setzen, der mit seiner Aerodynamik, nicht, und mit seiner Power, die er da hat, das Gesetz der Schwerkraft überwindet. Das heißt, es braucht eine Kraft, die stärker ist als meine Schwerkraft, die mich immer nach unten zieht. Und wenn ich da drin sitze, dann kann ich in einer großen Geschwindigkeit losmarschieren. Und ihr merkt schon, wer diese PowerPoint gemacht hat. Das war der Roger, nicht? Er liebt Swiss Air, glaube ich. Von daher ist das ganz klar. Ja, Lufthansa. Ja, gut, okay. Nein, aber Swiss Air ist okay. Ja, also ich brauche eine größere Kraft, die mir hilft, dieses Gesetz zu überwinden. Römer 8 sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens, also diese größere Kraft des geistlichen Gesetzes, des Heiligen Geistes, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also wir sind quasi, darf ich es mal so übertragen sagen, mit Jesus Christus in ein Flugzeug gestiegen, nicht, in einen Düsenjet, und wir erleben eine andere Kraft. Und die ist in dir. Und das möchten wir euch heute Abend einfach sagen. Es ist etwas Neues passiert. Diese Kraft lebt in uns. Und jetzt sind wir herausgefordert, jeden Tag, ja, ich glaube, jede Stunde, ich glaube beinahe jede Minute, ja, immer wieder neu die Wahl zu treffen. Nicht? Was mache ich jetzt hier? Wenn Sie auf eine gelbe Ampel zufahren, dann können Sie zwei Dinge tun. Sie sagen, okay, ich pack's noch, Gas geben, durchfahren, ne? Kann klappen. Oder sagen, nee, komm, stoppe. Wir müssen eine Wahl treffen. Jeden Tag. Und das ist in unserem Leben als Christen eben ganz genauso. Und ja, ich weiß nicht, wie Sie heute Morgen aufgestanden sind. Sagt, hallo, ach, da bist du ja wieder im Spiegel. Hallo, ich grüße dich, Günther, ja. Siehst ein bisschen müde aus, ne? Und ja, heute wirst du in den Tag gehen, kommen so ein paar Herausforderungen auf dich zu. Also sei sehr vorsichtig. Gestern hat es ja nicht geklappt. Wahrscheinlich wird es heute auch nicht so gut klappen. Also ja, sei sehr vorsichtig. Bist halt doch noch ein Sünder und es wird nicht so funktionieren, wie du es dir wünschst. Wisst ihr, was das für ein Blick ist? Das ist der Blick in Adam. So wie der Adam war, nicht? So ein Sünder, Versager. Ich kann aber auch sagen, Herr Jesus, hab nicht so gut geschlafen heute Nacht, aber ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Und siehst, ich habe auch heute Morgen nicht so viel Zeit gehabt, die Bibel zu lesen. Du weißt, ich habe dich lieb. Aber ich danke dir, dass du mich heute gebrauchen wirst. Und ich bin einfach gespannt, wie ich mit dir diesen Tag erlebe. In meiner Schwachheit, mit meiner Begrenzung. Ich wähle heute, mit dir zu leben. Das ist nicht der Blick in Adam, das ist der Blick in Christus. Und so hast du jeden Morgen die Wahl, wie du aufstehst. Da geht's schon los. Und dann, wie du weitergehst. Ja, wir haben die Wahl, uns immer wieder auch hier zu entscheiden. Du entscheidest, auch wenn du nicht mehr gemäß deinem Fleisch denken und reagieren musst. Nicht? Wir müssen nicht nach dem alten Wesen, nach dem alten sündigen Wesen leben. Kannst du das weiterhin tun? Aber du musst nicht. Christen können sündigen, Christen müssen nicht sündigen. In Römer 6 heißt es, die Sünde wird nicht herrschen über euch in eurem sterblichen Leibe. Nein, sie muss nicht die Oberhand haben, weil wir haben einen neuen Herrn, einen neuen Meister und dem folgen wir. Und das ist unsere Zuversicht und das ist unsere Kraftquelle. Nicht damit das, was wir so schön im Lied gesungen haben, unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Licht, unser Lied. Hey, das wollen wir doch erleben, oder? Das soll doch Realität werden im Alltag, dass Christus immer mehr Gestalt in uns gewinnt und seine Kraft uns trägt. Auch wenn die Sünde keine Macht mehr über dich hat, es ist möglich, ihr nachzugeben, aber es ist auch möglich zu sagen, nein, ich werde dem nicht nachgeben, ich treffe hier eine Entscheidung, ich wähle. Roger, du machst weiter und wirst uns mal so ein bisschen diese Menschen vorstellen, wie sie auch die Bibel uns zeigt.
Also der Günther, der hat es ja einfach, oder? Als Pastor. Ja, du kannst ja die Wahl treffen. Du weißt, was du tust und bei dir ist das vorprogrammiert. Du denkst ja nur christlich.
Ich bin ja schon super fromm, weißt du.
Eben, genau.
Ich liebe meine Frau dann immer nur und es gibt nie ein böses Wort. Das ist ja bei uns
deswegen
so.
Deswegen bist ja du Prediger und Leiter. Ja,
klar, Mensch, klar, Mensch. Ist das alles sind klar. Die wahren Heiligen, ja, oder?
Genau.
Hättest mal letzte Woche bei uns vorbeikommen sollen, ja.
Aber wir, die richtigen Leute, wir haben Probleme mit dem Leben, oder? Und die Frage ist doch, wieso wir Christen Mühe damit haben, wenn wir denn schon Heilige sind, wenn wir Gott gefallen, dass wir mit dieser Entscheidung hier Mühe haben. Was macht Entscheidung oder sich entscheiden überhaupt schwierig? Es ist die Wahl. Du kannst dich nicht entscheiden, wenn du keine Wahl hast. Aber weil du eine Wahl hast, musst du dich entscheiden. Und das ist uns als Christen oft gar nicht mehr so bewusst, dass wir täglich eine Entscheidung treffen müssen. Wozu denn eigentlich? Ich bin doch Christ. Ich habe mich doch für Christus entschieden, oder? Was gibt es denn hier noch zu entscheiden? Nun, die Wahrheit oder vielmehr der Ansatz dieser Entscheidungsfindung jeden Tag liegt in dem, was die Bibel in drei Menschentypen aufgliedert. Es gibt hier den natürlichen Menschen. Das ist ein Mensch, der ist wohl physisch lebendig, aber geistlich tot. Das ist kein Wiedergeborener. Er lebt deswegen auch getrennt von Gott, lebt unabhängig von Gott. Er lebt, was die Bibel Fleisch nennt. Taten und Entscheidungen werden vom Fleisch, von seinem eigenen Willen, von seiner Gottlosigkeit, Gottgetrenntheit könnte man sagen, bestimmt. Hat keine geistliche Basis, um mit seinen Problemen fertig zu werden. Sind ja nicht wir, oder? Nein, das sind wir, die Gotteskinder, nicht. Was aber relevant ist dabei ist, so kommen wir zur Welt. Es kommt niemand mehr außer Adam und Eva als Christen zur Welt. Ist das auch schon aufgefallen? Genauso wie Adam und Eva nicht als Kleinkinder zur Welt kamen, sondern geschaffen wurden mit Alter, kommen wir aber als kleine Kinder unbeholfen, unbefangen zur Welt, aber in diesem Zustand. Wir kommen nicht in ein Paradies hinein. Wir werden geboren in eine Welt, die dominiert wird vom Teufel, die beherrscht wird von ihm und wo er den Ton angibt, was da Sache ist. Es ist eine gottfremde Welt. Da können wir wie die Schweizer noch so eine christliche, gottorientierte Landeshymne haben, aber in den Herzen, in den meisten Herzen, ist es tot. Also, das ist mal relevant zu wissen, woher wir kommen. Das nennt die Bibel den natürlichen Menschen. Dann spricht die Bibel von einem geistlichen Menschen. Also von einem Menschen, der durch den Geist Gottes erneuert wurde. Eben von einem gottfremden Menschen erneuert wurde. Durch den Glauben an Jesus Christus hat erkannt, dass Jesus Christus der wahre Gott ist, dass er ihn braucht, um Erlösung zu finden. Sein Geist ist nun mit Gottes Geist vereint. Das ist so schön, auch gerade in der Schöpfungsgeschichte zu sehen, was dieses Stück Dreck, Entschuldigung, was sind wir alle, was dieses Stück Dreck zum Menschen machte, war der Geist Gottes. Und dann lebte dieses Ding. Und wenn wir von dieser Erde gehen, werden wir diesen Geist auch verlieren. Denn das, was wir hier präsentieren, ob 1,80, 1,90 oder wie viele Deutschen über 2 Meter, das ist alles nur vergänglich. Das lassen wir hier zurück. Der geistliche Mensch orientiert sich nicht an diesen Äußerlichkeiten. Und das machen wir ja nicht, oder? Wie war das vorhin im Spiegel? Wenn ihr euch im Spiegel anschaut, habt ihr solche guten Gedanken? Über Jahre, Jahrzehnte hinweg hatte ich da keine Freude, in den Spiegel zu schauen. Denn man will ja immer irgendwie anders sein, oder? Selbst die, die sehr gut ausschauen, haben was zu kritisieren an sich. Äußerlichkeiten sind für uns sehr schwierig. Aber jetzt sind wir verwandelt worden, wir sind geistliche Menschen. Der geistliche Mensch hat Vergebung empfangen. Ohne diese Vergebung gibt es kein geistliches Leben. Er ist in Gottes Familie aufgenommen worden. Deswegen gibt es Gemeinden. Deswegen gibt es Gemeinschaften, Gottesdienste. Er hat seinen Wert in Christus erkannt. Ha, das ist ein geistlicher Mensch. Wie geistlich sind wir heute? Was bestimmt dein Leben als Christ? Gottesdienst? Sonntagmorgen? Wie sieht es dann am Montag aus? Was hattest du für einen Tag heute? Wie geistlich war dein Tag heute? Geht mich nichts an, will auch nichts wissen. Aber ich will nur herausschälen, wir kommen von einem natürlichen Menschen hin zu einem geistlichen Menschen. Und sehr oft denken wir denken es, wir sagen es nicht, aber wir meinen doch, ja, wenn wir bei Christus sind, ist alles gut. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt. Aber, Christus ist kein Zauberstab. Christus ist nicht dazu da, dich einfach zu verwandeln und aus einem natürlichen Menschen einfach einen geistlichen Menschen machen, der komplett anders tickt. Hier drin bezieht er dich mit ein in diesem Christsein, was eben mit dieser täglichen Entscheidung zu tun hat. Und da liegt die Herausforderung eines Christen, genauso wie bei jedem Menschen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und gerade wir Christen, wir wissen, dass es Gut und Böse gibt. Und weil wir das Gute erkannt haben, wollen wir das Gute und sind da ständig auch in der Spannung. Etwas, was ich heute aber stark erlebe: der natürliche Mensch schafft sich dieses Problem vom Hals, indem er schon gar nicht mit Böse und Schlecht denkt. Die Menschen sind sowieso gut. Es gibt mal eine schlechte Phase, aber grundsätzlich ist der Mensch gut. Das beweist ja auch die Geschichte von uns Menschen, oder? Es ist paradox, aber so geht der natürliche Mensch um. Es ist für mich auch ganz logisch, dass gerade der Christ viel mehr Probleme hat wie der natürliche Mensch. Gerade deswegen, weil er sich mit diesen Gegensätzen zwischen Gut und Böse auseinandersetzen muss, weil er ehrlich ist. Nur, wie ehrlich sind wir denn? Im Wissen, wozu wir alles fähig sind, im Wissen, was wir alles schon getan haben, im Wissen vielleicht auch mit all den Beziehungen, in denen wir da vielleicht nicht so ganz in Ordnung sind. Wie gehe ich damit um? Wie ehrlich bin ich wirklich? Bin ich wirklich geistlich? Und jetzt kommt ein ganz großer Trugschluss, und das ist die dritte Person oder die dritte Art Mensch, von der die Bibel spricht. Das waren noch ein paar mehr Eigenschaften dazu: der fleischliche Mensch. Man könnte hier auch sagen, der fleischliche Christ. Ihr habt den Begriff ganz sicher schon gehört. Aber ich will einfach mal auf ein paar Dinge hinweisen. Und vielleicht müssen wir mit Erschrecken feststellen, ja, das beschreibt mich genauso gut wie das andere. Hat einen starken Hang zum natürlichen Menschen. Ist das grundsätzlich mal schlecht, diesen starken Hang zum natürlichen Menschen? Ich glaube, hier geht es nicht um eine Charaktereigenschaft, das müssen wir mal ganz klar trennen. Dieser natürliche Hang ist gegeben, weil es eben natürlich ist, weil wir vom natürlichen Menschen her kommen. Von dem Moment, wie ich Christ wurde zum Beispiel, da hat sich mein Leben nicht sofort verändert. Mein Denken sehr wohl, aber ich hatte noch dieselben Probleme wie vorher. Jetzt, was machst du mit einem neuen Denken und einem alten Verhalten? Das schafft Spannung. Also der Hang zum natürlichen Menschen, der ist überaus natürlich. Da gibt es nichts zu bemängeln. Das ist einfach so gegeben. Das ist normal. Aber normal sein bei Christen ist auch schon eine Sache. Seine Emotionen sind vorwiegend negativ geprägt. Der natürliche Mensch hat nicht wirklich Grund zur Freude, der geistliche Mensch schon. Aber wenn sich ein Christ, der ein Heiliger ist, der ein Gotteskind ist, sich nie als Gotteskind sieht, dann hat er Probleme. Und ich weiß, wovon ich spreche, ich bin ein adoptiertes Kind, ich bin ein Pflegekind, aufgewachsen als ein Pflegekind. Eine der ersten Fragen, die zweite war es, würdet ihr mich adoptieren? Ich war in so einer misslichen Lage, ich kam von so einer schlechten Familie, mit so einem schlechten Ruf. Ich wollte meinen Namen, diesen Reber, wollte ich loswerden. Und die einzige Art, das zu machen, ist, adoptiert zu werden. Da kriegst du einen neuen Namen. Viele von uns tragen einen neuen Namen. Christ. Wir tragen Christus in uns. Und diesem Namen werden wir oft nicht gerecht. Jetzt, was tun Christen, wenn sie dem nicht gerecht werden? Was tut der natürliche Mensch? Er versteckt sich. Und Christen verstecken sich auch. Ist das richtig? Ich würde sagen, es geht hier nicht um richtig und falsch. Es geht darum, was tut dir gut, was bringt dich im Glauben mit Christus weiter oder näher zu Christus und was nicht. Der fleischliche Mensch hier, der Christus kennt, sich aber mehr von seinem natürlichen Wesen treiben lässt, wie von dem Geist, der in ihm wohnt, der hat vorwiegend negative Emotionen. Sein Körper zeigt Anzeichen von emotionalem Stress. Er kommt mit den Emotionen nicht klar, weil er hat zwei Welten in sich, zwei Herrscher. Und er versucht, beiden zu gefallen. Er versucht immer noch, dem alten Wesen zu gefallen. Er ist so sehr davon getrieben. Und er versucht aber auch, Gott zu gefallen. Und genau das ist der neue Geist, der in uns aktiv ist. Eigentlich, so sagt es Paulus auch, sollten wir uns freuen, wenn wir viele Probleme haben. Wenn sich da was regt in uns drin. Das ist Grund zur Freude, denn das zeigt, dass etwas Neues. Er hat oft Gefühle der Minderwertigkeit, Unsicherheit, Unzulänglichkeit, Schuld, Sorgen und Zweifel. Kennen wir das? Also ich kenne das. Ich kenne das vor allem, seit ich Christ bin. Ich hatte es vorhin schon, aber als Christ sind diese Probleme noch viel, viel größer geworden. Er steckt in bestimmten Sünden fest. Das ist der fleischliche Mensch. Jetzt gibt es hier ein paar Dinge, die zu erkennen ganz wichtig sind. Und Günther, du sprichst über diese Barrieren.
Zustimmen, das war in meinem Leben auch so. Besonders, ich gehe nochmal zurück auf diese Ebene. Ich war als junger Mensch mit großen Minderwertigkeitskomplexen beladen. Ich habe mich in einem ziemlich schlechten Licht gesehen. Wenn ich morgens in den Spiegel guckte, dachte ich immer, Günther, dich mag eh keiner, und ich habe das auch gespiegelt bekommen, zumindest dachte ich das, von meinem Umfeld. Das hat mich enorm unsicher gemacht. Ich bin dann Christ geworden und habe entdeckt, die alten Denkmodelle sind immer noch da. Ich wusste jetzt, Jesus lebt in mir und ich habe eine Vergebung meiner Schuld, aber ich fühlte mich trotzdem ganz oft minderwertig und ganz oft unsicher, und ich muss gestehen, in Krisensituationen, auch im Älterwerden, kamen diese Gefühle oft hoch. Ich wusste, die sind falsch. Ich brauche die nicht zu haben, aber ich hatte sie trotzdem. Und das ist das, was der Roger sagte. Diese natürliche Art, die schleppen wir eigentlich mit, auch in unser Christsein hinein. Und da sind wir gebunden, da sind wir gefangen, da sind wir festgehalten, da sind wir blockiert. Und darum brauchen wir diese Freiheit in Christus, deswegen sind wir ja da, die wir euch ein bisschen mitteilen wollen und auch erzählen, wie Gott das machen kann, weil er will uns helfen, dass die Barrieren, die um uns herum sind und die uns an dieser Stelle oft festhalten, dass die verschwinden. Ich bin oft in meinem Christsein durch mein Denken, falsches Denken, wirklich an Barrieren gekommen, wo ich dachte, nein, eigentlich müsste in Christus mehr möglich sein. Ich würde gern fragen, wer von Ihnen hat auch so das Gefühl gehabt, wenn ich die Bibel lese, Christus kam, um uns die ganze Fülle zu schenken. Kolosserbrief sagt, in Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, ihr habt das alles in ihm. Warum habe ich immer noch diese Barrieren? Warum habe ich oft Angst in bestimmten Situationen? Warum schäme ich mich? Warum habe ich Minderwertigkeitskomplexe? Warum ist das immer noch da? Nun, das sind die Altlasten des alten Menschen, die wir mitgenommen haben und die Gott auch zugelassen hat, damit wir jetzt in diesem geistlichen Kampf zwischen diesen beiden Wesensarten die neue Kraft einsetzen, Christus, damit wir ins Flugzeug steigen können, nicht, und unterwegs sein können mit ihm. In Christus überwinden wir, ja, was denn? Das Normale für Christen ist, dass sie wachsen. Also wenn man so einen kleinen Baum pflanzt, nicht, vielleicht haben sie das mal gemacht. Ach, wir haben ja über eure Apfel- und Birnenplantagen da oben gestaunt. Hochzeitswiese habe ich gelesen an irgendeiner Stelle. Da gab es so ein paar Bänke, die waren so ganz versteckt. Ich glaube, da konnten Pärchen ziemlich gut sitzen und wichtige Dinge besprechen. Ja? Also das ist toll. Viele Äpfel da oben. Und ja, wenn man so einen Baum pflanzt, dann möchte man, dass der wächst. Und so ist das im Christsein auch. Das soll wachsen. Wir haben einen Jungen gekannt in einer befreundeten Familie, der wuchs nicht. Der wuchs nicht. Er war schon 10 und war immer noch so klein wie ein 6-Jähriger. Sind die Eltern zum Arzt gegangen und haben nachgeforscht, warum wächst der Junge nicht? Was ist sein Problem? Macht man sich schon Sorgen, ja. Nun, nachher hat er doch noch einen kleinen Schuss getan, aber man muss wissen, seine Mama, die war auch nur so groß und er ist etwa auch so groß, ja. Aber als Junge war das schwierig, der wuchs scheinbar nicht. Und letztendlich müssen wir uns fragen, wachsen wir denn? Ist das etwas, was uns hier auch als Christen ja immer wieder auch anspricht und was uns deutlich macht? Ich will nochmal über diese Barrieren sprechen. Was sind das für Barrieren? Die erste Barriere, die wir haben, ist unsere Unwissenheit. Ich bin als Pastor im Dienst in Hagen, in Westfalen. Ich darf durch Deutschland reisen. Und wenn ich mit Menschen spreche, auch mit Christen, dann stelle ich fest, viele sind wohl Christen. Sie haben Vergebung ihrer Schuld empfangen. Sie wissen, dass sie eines Tages in den Himmel kommen werden. Aber sie wissen nicht, dass ihnen heute eine Kraft zur Verfügung steht, mit dem sie den Alltag meistern können. Mit dem sie lernen könnten, ihre Ängste zu überwinden. Das ist auch ein Prozess. Geht so nicht mit einem Schalterdruck, nicht? So wie wir Licht an- und ausschalten. Das ist ein Prozess. Aber dass wir das lernen können, dass Gott uns helfen kann, unsere Denkmodelle zu verändern. Also unsere Unwissenheit darüber, was Gott wirklich tun kann. Und da war ich so froh, dass es Menschen gab, auch an meiner Seite, die mir die Bibel aufgemacht haben und gesagt, Günther, guck mal, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in dir. Römerbrief, Kapitel 8. Echt? Die Power, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in mir? Genau, die Power hast du auch. Oh Herr, lass ich diese Kraft entfalten. Hilf mir, dass ich, und wisst ihr, was ich heute über Heiligung denke, dass wenn wir darüber nachdenken, wie kann ein Christ in einem Prozess von ja, Lebensveränderung sein, ich glaube, es geht nur um eines, dass wir die Barrieren und Blockaden ausräumen in unserem Leben, damit der Geist Gottes Raum finden kann. Der will das so gerne. Der will uns von Montag bis Montag erfüllen und Kraft schenken und unsere Entscheidungen prägen. Und wir haben die Aufgabe, unsere Barrieren auszuräumen. Aber wir müssen sie erkennen. Denn ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und ihr werdet frei werden. Wir müssen sie erkennen. Das heißt, wir müssen ehrlich sein. Und hier entdecke ich, da weichen viele auch als Christen aus, weil sie sagen, das ist mir zu nahe, zu persönlich. Das geht mir an die Nieren. Das enttarnt meine Masken. Auf einmal bin ich ja vielleicht auch ein bisschen blank und bloß. Und wer wird mich da noch annehmen? Hey, warte, was hat man da auf dem Zettel gelesen? In Christus ist meine ganze Annahme, ja? War das so? Übrigens, für morgen habt ihr eine Aufgabe, dass ihr den zweiten Teil für morgen lest, ja, und auch durchbetet. Sag, Herr, ich bin in dir total sicher. Und am Mittwoch, dann lest ihr den Teil 3. Herr, in dir bin ich total bedeutungsvoll. Und am Donnerstag fangt ihr wieder mit Teil 1 an. Und Freitag und Samstag und Sonntag, ja? Hängt das Ding an euren Kühlschrank, Magnetknopf, ne? Patsch, und dann guckt ihr, dass ihr das verinnerlicht, weil das wird euch auf ein sicheres Fundament stellen. Und ihr werdet merken, in Christus ist mein ganzer Halt. Meine Güte, und auch wenn ich im Moment blamiert dastehe, aber in Christus ist meine Annahme. Okay, auch wenn ich manchmal nicht so genau weiß, wie wird es denn jetzt mit meiner Arbeitsstelle oder mit meinem Einkommen, aber in Christus ist meine Sicherheit, da bin ich geborgen. Ich weiß, ich habe meinen Halt in ihm. Ja? Viele denken, Gott hat jetzt was gemacht, er hat meine Schuld der Vergangenheit vergeben, er wird mich auch eines Tages in den Himmel holen, aber in der Zwischenzeit werde ich mich anstrengen, ein guter Christ zu sein, so gut ich kann. Leute, das geht daneben. Weil dann suchen wir unsere Annahme, unsere Sicherheit und Bedeutung wieder bei uns oder bei Menschen. Es geht nicht. In Christus ist alles. Ist das okay? Wie geht's euch dabei? Ist das gut? Alles. Ach, das war für mich die Rettung, echt. Dass Christus in mir lebt, hat für mich so eine Bedeutung gewonnen, dass ich dann, wenn so meine Ängste kamen oder meine Minderwertigkeitskomplexe, dass ich sagen konnte, Herr Jesus, danke. Danke, dass du in mir lebst. Ich fühle jetzt gerade auch wieder diese Minderwertigkeitskomplexe, aber ich danke dir, dass du mich ganz angenommen hast. Und je länger ich das so gebetet habe, umso mehr ist in meinem Herzen ein Veränderungsprozess gekommen, sodass es heute nicht mehr so wichtig ist, was andere über mich sagen. Ist mir immer noch ein bisschen wichtig, ich gebe es ja zu. Aber nicht mehr so. Und nicht mehr so, dass es mich vom Sockel haut, versteht ihr? Ich kann stehen bleiben, auch wenn ich kritisiert werde. Ist okay. Täuschung. Ihr Lieben, manchmal denken Menschen, ach, ich glaube, mit mir kann Gott sowieso nichts anfangen. Bin schon 20 Jahre Christ, aber ich habe es irgendwie immer noch nicht auf der Reihe gekriegt mit regelmäßig beten oder ja, irgendwie, ja. Ach, ich glaube, Gott muss total enttäuscht sein über mich. Ja, wenn ich so wäre wie der Christ in meiner Gemeinde, nicht so ein Vorzeigechrist, der macht das ja, also wenn der erzählt vom Glauben, oh toll, ja. Aber ihr Lieben, das ist eine Täuschung. Du denkst falsch über dich. Und ein dritter Grund, warum wir Barrieren haben, ist ungelöste persönliche oder geistliche Konflikte. Das heißt auch hier, wir stecken manchmal in Überlegungen, wo wir uns nicht wirklich annehmen können, wo wir uns beschuldigen, wo wir Schuldgefühle entwickeln und die blockieren uns dermaßen, dass wir nicht wachsen können, so als lebendiger Baum in eine gute Höhe. Wisst ihr, wie wir das machen? Die Aschenputtel, die Prinzessin geworden war, nicht? Sie hatte ihr schönes Kleid an und sie hat ihre Schuhe an und dann sagt sie eines Tages zu ihrem Prinzen, kannst du mir mal ein bisschen Asche holen und bitte ein paar Erbsen? Ich würde gerne mal wieder Erbsen zählen, so wie früher. Was wird ihr Mann sagen? Du bist kein Aschenputtel mehr. Du bist jetzt Prinzessin. Du bist Prinzessin. Du brauchst keine Asche und keine Erbsen. Verhalte dich wie eine Prinzessin. Du bist doch eine. Versteht ihr? Du bist Gottes Kind. Du bist Gottes Freund. Du bist ein Heiliger in Christus. Auch wenn du heute mit deinem Mund vielleicht mal wieder Dinge gesagt hast, die du besser nicht gesagt hättest, bleibst ein Heiliger, eine Heilige. Dann gehst du und sagst, Herr, vergib mir, deine Heilige hat gerade mal wieder gesündigt. Danke, dass ich jetzt neu anfangen darf. Und du wirst nicht eine Woche lang dir selbst Schuld in die Schuhe schieben und sagen, hätte ich doch nicht, wär ich doch besser, könnte ich doch mehr. Nein, du fängst wieder neu an. Nicht? Du bist ein Kind Gottes. Der verlorene Sohn, ja, der hätte auch zum Vater sagen können, irgendwann, Papa, weißt du, ich habe so eine Sehnsucht nach den Schweinen, können wir uns nicht ein paar Schweine anschaffen? Ich würde gerne mal wieder Schweine hüten. Dann würde der Papa sagen, pass mal auf, mein Junge, Schweine ist in unserer jüdischen Kultur kein Thema und außerdem, du bist jetzt Sohn, hüten würde das jemand anders. Ja, versteht ihr? Nicht zurück in dieses alte Leben, in unseren Denkmodellen. Du bist in Christus und mit Christus hast du eine neue Dynamik und in der gehen wir jetzt weiter. Und darum dürfen wir lernen, unsere persönlichen Konflikte zu lösen und letztlich auch unser Verständnis von Gott, ja. Viele sagen, Gott, ich bin so enttäuscht von dir. Ich hatte so gebetet, dass du mich befreist. Bitte befreie mich von dieser Last, die da immer an mir hängt oder von dieser sündhaften Gewohnheit, die ich immer machen muss. Gott, befreie mich. Gott, du machst das nicht. Wisst ihr, was Gott sagt? Ich habe dich schon befreit. Du bist schon ein Prinz und eine Prinzessin. Jetzt verhalte dich auch so. Der Sieg ist gelaufen. Der Sieg ist geschehen. Christus ist Sieger. Vertrau seinem Sieg. Steh auf. Geh so weiter. Ja. Wir haben die Wahl. Im Geiste wandeln, so nennt das die Bibel, nicht? Wir sind mit Jesus unterwegs, nennt die Bibel im Geist wandeln. Das ist nicht jetzt ein gutes Gefühl, nicht? Also ihr versteht, wir wollen euch nicht ein gutes Gefühl einreden, das kann man nicht. Und es reicht auch nicht, ab und zu mal so ein gutes christliches, religiöses Gefühl zu haben. Oh, klasse, nicht? Mit Jesus alles cool oder so. Es ist mit Jesus alles cool und ich könnte es auch manchmal so ausdrücken, sagen, hey, ist richtig toll, mit Jesus zu leben. Aber das ist nicht das Gefühl, versteht ihr? Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Im Geist wandeln ist nicht ein Freibrief, nicht? Und jetzt will ich offen auch sagen, Freiheit in Christus klingt ja schon von der Überschrift her für manche ganz gefährlich. Freiheit, aha! Da kommen zwei Leute, die halten uns ein Seminar, dass wir ab jetzt tun und lassen können, was wir wollen. Das ist ja cool, ne? Hat Paulus auch schon gesagt, sollen wir jetzt richtig kräftig sündigen, nicht so auf die Pauke hauen und sagen, ey Leute, wer Jesus kennengelernt hat in seiner Liebe und in seinem Erbarmen und seiner Gnade, der kann doch nicht einfach drauf lossündigen. Das kann er nicht. Wenn dann manchmal kommen so Leute und sagen, ach Günther, weißt du, dann ist ja toll, dann kann ich ja jetzt machen, was ich will. Ich sage, wenn du so redest, bezweifle ich, dass du Jesus wirklich kennengelernt hast. Wer Jesus kennengelernt hat, der will tun, was er sagt. Nicht Aschenputtel und der Prinz, ja? Meine Güte, die Aschenputtel, die ist dankbar für den Prinzen, der sie da rausgeholt hat aus der Asche. Ich glaube, die wird ihr Leben lang immer sagen, das ist mein Retter, das ist der, der mich in eine neue Stellung gebracht hat. Wird immer lobende Worte gebrauchen. Wir werden über Christus nur lobende Worte gebrauchen. Und wer ihn kennengelernt hat, der kann nicht anders. Also es ist auch nicht, und das ist nochmal wichtig, Gesetzlichkeit, nicht? So manchmal kommst du so, hast du den Eindruck, da wird ein Mensch Christ und dann kommt der Pastor und sagt, ey, komm mal, mein Freund, komm her, setz dich mal hier hin, pass mal auf. Also, wenn du bist jetzt Christ geworden, stimmt das? Ja, pass auf. Unsere Regel in der Gemeinde ist folgendes, und dann kriegt er so ein 20-seitiges Heft, wo dann drin steht. Also, regelmäßig 45 Minuten Bibel lesen, ist sehr wichtig, musst du machen, ne? dann beten, dann, ja, und auf einmal kriegt er so eine Arbeitsanweisung, was jetzt dran ist und wichtig. Bibel lesen ist wichtig, beten ist wichtig, aber nicht als Gesetz. Und hier ist, glaube ich, einer der größten Punkte für uns in christlichen Gemeinden, das stelle ich fest, dass wir Christus dienen aus Pflichtbewusstsein. Ich muss noch meine Bibel lesen. Ey, was ist das für ein Satz? Ich muss doch beten heute. Ich muss. Nee, ich will, weil ich ihn liebe. Das ist eine völlig andere Motivation. Ja. Nicht wie Sklaven eine Liste von Gesetzen befolgen. Das machen Sklaven. Geistwandel heißt, das ist Freiheit von den Blockaden des eigenen Lebens und der falschen Denkmuster frei zu sein und ein neues Leben leben zu dürfen. Das ist die Freiheit. Ein Geführtsein von Christus im Alltag, ja, dass er dir Impulse geben kann, dass er voll dabei ist in deinem Alltag und dir sagen, du komm, Günther, ruf da mal an, ich glaube, das ist jetzt wichtig. Ja, ich kriege mal so Impulse. Ich glaube, bei Pastoren ist das öfter so, nicht? Die müssen jetzt mal eben los und einen besuchen. Und dann merkst du, das war genau der richtige Zeitpunkt. Aber das erlebst du als Christ auch. So Impulse bekommst und merkst, ja, und das ist so die Freiheit. Mach dein Herz frei, dass Gottes Geist in dich hineinsprechen kann und dir Dinge sagen. Also ich könnte eine Geschichte erzählen, wo Gott mich ermahnt hat, mittags beim Mittagessen, sagt, Günther, du musst jetzt deinen alten Nachbarn besuchen. Ich komme dahin, da ist der todkrank. Ich spreche mit ihm über Christus, über die Bibel. Ich will ihn dann am nächsten Tag besuchen. Da ist er gestorben. Das war Gott. Das kann ich nicht programmieren, versteht ihr? Das ist ein geführtes Leben. Und da will ich weiter dabei bleiben und das will ich erleben, dass Gott mich so gebraucht. Mit in Gottes Tempo in die richtige Richtung gehen. Ihr Lieben, ich glaube, das Stresstempo Deutschlands, Europas und der Welt ist nicht Gottes Tempo. Gott hat ein ganz anderes Tempo. Warum haben wir dieses Tempo? Weil wir meinen, unsere Annahme und Bedeutung und Sicherheit noch woanders haben zu müssen. Wir spielen verrückt bei den vielen Informationen, bei den vielen, was wir wissen müssen. Das ist nicht Gottes Tempo. Sagt, warte, setz dich, Ruhe. Ja? Wie gehst du im Geist? Hier so ein Text aus Galater. Also eine ganze Latte von Dingen, die auch in uns... Oh ihr Lieben, vor 6 Jahren hatte ich eine echte Krise in meinem Leben. Hatte so mit familiären Dingen zu tun. Und wisst ihr, was mir da bewusst wurde? habe ich nicht geglaubt, nach fast 40 Jahren Christsein, wie viel Ärger und Wut und Zorn ich auf Leute haben konnte. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich habe meinen alten Menschen nochmal so richtig hier, ne? So hier Zorn und boah. Ja Gott, das bin doch nicht ich, oder? Doch, Günther, bist du. Bist du. Ja, genau, das bist du. Aber hier, Günther, ich habe was für dich. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut. Ja, Frucht des Geistes. Das bist du auch. Wähle. Triff deine Entscheidung. Ja, das ist eine großartige Geschichte, die wir haben. Und ich glaube jetzt, Roger, nehmen wir uns mal mit so in diese Gedankenwelt. Ne? Haben wir versucht, euch jetzt einzuführen. Jetzt kommen so ein paar schöne Beispiele, glaube ich.
Wer von euch fährt Auto? Das sind eigentlich alle hier, oder? Nicht ganz. Okay, aber die meisten von euch. War das schwierig zu lernen? Nein? Nein? Hallo, niemand hier, der das schwierig fand? Also gut. Aber ihr habt es auch gelernt, oder? Okay. Beim Autofahren, da habt ihr sehr viel von diesen Wahrheiten gelernt und setzt sie täglich um von dem, wie wir hier sprechen. Stellt euch einen Autofahrer vor, hier in Pfullingen, der nach Reutlingen fährt und bei jeder Ampel fragt, soll ich jetzt fahren? Ja, es ist grün, aber soll ich jetzt wirklich fahren? Wäre das ein guter Autofahrer? Super, gell? Äußerst vorsichtig. Ja, nicht trauen, wenn es grün ist. Es könnte ja sein, dass trotzdem jemand kommt. Das hat mit dieser täglichen Entscheidung zu tun. Wenn wir täglich von Neuem überlegen, ja, will ich jetzt Christ sein, will ich nicht Christ sein? Ist Gott wirklich wahr? Ist er treu? Stimmt das wirklich, was er gesagt hat? Dann wirst du überaus unvorsichtig und du wirst dein Leben zerstören. Du kommst nirgendwo hin. Es knallt viel eher, wie du denkst. Ein sicherer Autofahrer zeichnet sich dadurch aus, dass er gelernt hat, mit den Begebenheiten, mit den Gesetzen klarzukommen, sich da einzufügen. Du kannst nicht in einer Kurve mit 100 rein, wenn es eine Haarnadelkurve ist. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Du gehst in die Leitplanke, wenn eine da ist, und hoffentlich ist eine da. Sonst geht es den Berg runter bei uns. Aber du kannst auch dankbar sein, wenn es eine Leitplanke gibt. Denn man kann ja das Tempo mal verschätzen, oder? Also, was wollen wir damit sagen? Irgendwann hast du eine Entscheidung getroffen mit Christus. Und nun musst du leben mit dieser Entscheidung, musst du lernen mit dieser Entscheidung zu leben. Aber Leben ist das Stichwort hier. Du kannst nicht immer von Neuem fragen, ist das richtig oder nicht? Dann hast du nie eine richtige Entscheidung getroffen. Weißt du überhaupt, wozu du dich entschieden hast? Hast du gelernt, die Straßengesetze Gottes? Damit meine ich nicht die Regeln. Wir lernen die Gebote und meinen, das ist das Christsein. Aber schon die Gebote sind dazu gegeben worden, dass wir lernen, wer Gott ist. Nicht, was wir tun müssen. Das sind zwei ganz verschiedene Strümpfe. Und so müssen wir lernen, in dieser neuen Kraft des Fliegers, sie anzuwenden und damit vorwärts zu gehen. Aber wir zweifeln immer wieder. Und das ist eine gut süddeutsche und schweizerische Art. Und ich kann da gut mitreden. Ich habe eine süddeutsche Frau. Die kommt hier vom Waldorf Häslach. Nur 20 Minuten nördlich. Aber wir Schweizer können das gut. Immer wieder nur zweifeln. Nur immer ans Negative denken. Und wenn ein Christ das die ganze Zeit macht, sich die ganze Zeit nur immer von dem Schlechten orientiert, von der Sünde, wie die Bibel sagt, da kommt er keinen Zentimeter weiter. Und das ist eben nicht Wandeln im Geist, das ist Wandeln im Fleisch. Und ergo werden wir zu fleischlichen Christen. Und davon gibt es genug. Wir wollen keine fleischlichen Christen sein. Wir wollen im Geist wandeln. Und dazu müssen wir keine Superchristen sein. Dazu müssen wir einfach lernen, Gott anzunehmen, unsere Stellung anzunehmen und jetzt vorwärts zu gehen. Leben ist hier der Schlüssel. Und wenn es um Festungen geht, dann rede ich genau von solchen Dingen. Wir lassen uns viel mehr von kulturellen Dingen beeinflussen und steuern, Das macht ein guter Christ nicht. Ein guter Christ sündigt nicht. Wieso sind unsere Gemeinden so voll von Säufern? Wieso haben die hier keinen Platz? Ja, wir laden sie ein. Aber sie sind nicht hier. Du kannst jemanden einladen, sagen, weißt du, du bist eingeladen, aber. Und du kannst jemanden einladen, sagen, du bist hier herzlich willkommen, komm mit. Du kannst mit ihm Zeit verbringen, du kannst dich ihm annehmen, weil du ihn liebst. Brauche ich hier noch mehr zu sagen? Nicht, was du tust, bestimmt, wer du bist, aber was du denkst. Ihr kennt das Ding hier, oder? Es ist ein Luftballon, nur dass ihr nicht auf falsche Gedanken kommt. Luftballon. Wir denken sehr oft, ja, ich weiß, es wäre anders. Ja, ich weiß, ich sollte und so. Und wir denken, ja, das mit Gott, ja. Aber ich kriege es einfach nicht auf die Kurve. Das sind ja nur Gedanken. Das ist ja nicht schlimm. Ja, ich weiß, dass Gott mich liebt, aber ich finde mich einfach hässlich. Ich möchte so sein wie der Meier, wie die Bea. Das ist doch hübsch, aber nicht ich. Habt ihr ein Problem? Es sind doch nur Gedanken. Die tun doch gar nichts. Ja, wenn ich jetzt nicht gerade die Wahrheit sage, ist nicht so schlimm. Das machen ja alle. Hast du ein Problem? Es sind nur Gedanken. Was hältst du deine Ohren zu? Oder? Aber ihr habt ein Problem. Ich sehe es euch an. Es sind nur Gedanken. Die können nichts tun. Das war jetzt schwach. Gedanken, meine Lieben, die sind nicht bloß harmlos. Gedanken haben eine ganz schön zerstörerische Kraft. Ob ich wertlos bin oder doof bin, ob ich ein Versager bin, hässlich bin oder niemand mich mag. Oh. Ah, das ist das Problem. Danke. Solche Dinge, solche Überzeugungen, die fressen sich tief in uns ein. Weißt du, und dann bist du Christ, oder? Du lebst ständig in diesem hin und her. Aber letztlich bist du derjenige, der sich damit vollfrisst, sich damit prägt und letztlich der Ungläubige. Wir können Gott nicht anklagen die ganze Zeit, wenn wir nicht loslassen von dem, wovon wir überzeugt sind und anfangen, das zu glauben, was er sagt. Dann bist du wirklich wertlos. Aber so viele Christen haben sich mal für Christus entschieden, waren begeistert von ihm und dann merken sie diesen natürlichen Hang noch und werden frustriert. Aber sie werden nur frustriert, weil sie glauben, dass sie jetzt anders reagieren sollten. Und sie merken, dass sie anders reagieren, da ist noch nicht so viel anders. Und dann wird man frustriert, weil man merkt, ja, ich bin ja immer noch derselbe, ich habe immer noch dieselben Probleme. Und plötzlich knallt es im Leben eines Christen. Und das Ganze verflüchtigt sich. Gott sagt, dass er unsere Gedanken kennt. Und Gott kennt nicht nur einen Gedanken von dir, Gott kennt jeden Gedanken. Du kannst Gott aber auch gar nichts vorspielen. Etwas, was ich lernte von meinem Schwiegervater, er sagte mir, wenn du wütend bist, friss das nicht in dich hinein. Sag es Gott. Der ist groß genug und das ist dein Freund, dein Vater, dem kannst du alles sagen. Er denkt nicht weniger von dir. Er weiß es ja sowieso. Dann habe ich dann ausprobiert. Ich habe nie eine Ohrfeige von Gott erhalten. Das Krasseste, was ich erlebte, war in einem Jungscharlager. Wir waren da etwa 80 Buben zusammen, aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Und der eine hatte seine Gruppe einfach nicht im Griff. Die taten so doof die ganze Zeit. Und unsere Faustregel war immer, wenn jemand doof tut, aufstehen, rennen gehen oder extra Arbeiten machen. Aber je mehr er diese Androhungen auch ausübte mit ihnen, umso mehr fanden sie das lustig. Und es war 1 Uhr morgens und das war immer noch ein Theater da mit der Gruppe. Und der war so verzweifelt, er wusste nicht mehr, was machen. Denn dann fingen die Buben an, Gott zu lästern. Mit Bier und mit was weiß ich was alles. Und der war wirklich frustriert. Und wir alle dachten, wow, ich dachte, zum Glück ist das nicht meine Gruppe. Ich habe meine im Griff. Der sollte und was weiß ich was alles. Aber das war die Katastrophe. Es war etwa 2 Uhr morgens. Plötzlich ruft er alle wieder aus dem Zelt und die dachten, ja, gehen wir wieder rennen und so und was weiß ich. Da sagte er so, ihr lehnt euch gegen Gott auf. Ihr nennt ihn einen Lügner, ihr macht ihn zum Gespött und so. Also, wenn ihr jetzt wirklich Männer sein wollt, dann bitte sehr, schaut den Himmel hoch, es war ein sternklarer Himmel, und sagt ihm das direkt ins Gesicht. Das ging keine 2 Minuten. Es war absolut ruhig. Wie ist deine Beziehung zu Gott? Ist es eine vertraute Beziehung? Kannst du zu ihm reden? Kannst du ihm alles sagen? Oder ist es so, dass du immer Angst hast vor diesem Gott, weil du dich minderwertig fühlst? Weil du dich von Gott nicht angenommen fühlst? Das Schlimmste für Pflegeeltern ist es, wenn ein Kind, das sie angenommen haben, sie nicht akzeptiert. Du schenkst alle Liebe, die du noch hast, aber sie wird nicht angenommen, sie wird nicht wahrgenommen. Sehr viele Christen verhalten sich so, wenn sie daran zweifeln, dass das, was Gott sagt, eben wahr ist. Gott kennt deine Gedanken, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig. Und schärfer oder voller Kraft, das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Und jetzt, dass Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist, ist sehr interessant, dass er hier die Gedanken und Wünsche mit hineinbringt in dieses Unterscheiden zwischen Mark und Bein. Wisst ihr, was das ist? Mark und Bein. Also ich habe mir das erklären lassen von einer Ärztin. Zwischen Mark und Bein zu unterscheiden, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und Gott will damit sagen, ich kenne jede Motivation deiner Gedanken, ich weiß um alles. Und wenn er sich als Richter hier aufspielt, der geheimsten Wünsche und Gedanken erweist, dann als unser Freund, nicht als unser Richter. Was machst du mit deinem Kind, wenn es, Entschuldigung, Scheiße baut? Du wirst es wohl bestrafen, aber in Liebe. Du machst es doch nicht fertig. Aber mit Gott, wenn wir einen Fehler machen, denken wir ständig, ja, ich muss eins auf den Deckel kriegen, das habe ich doch verdient. Gott kann uns gar nicht erziehen. Wir lassen uns nicht erziehen. Wir sind so halsstörrig wie Esel. Wir lassen die Liebe Gottes nicht zu. Und weil wir sie nicht zulassen, haben wir ein Problem. Ein riesiges Problem. Was ist eine mentale Festung? Von Ezio Boso zuerst. Eine Festung ist eine mit Hoffnungslosigkeit gedrängte Denkweise. Und wisst ihr, das merkt man nur schon, wenn man jemanden anschaut. Ob jemand von Hoffnung geprägt ist oder ob jemand hoffnungslos ist. Aber wenn du eine Denkweise hast, die mit Hoffnungslosigkeit getränkt ist, wie ein Lappen mit Wasser getränkt ist, wo es nur so runtertrieft, dann kannst du so viel beten, wie du willst. So ein Gebet kann Gott nicht erhören. Gott kann nicht mehr als sich dir ganz einfach geben, hingeben und alles für dich bereitstellen. Wenn du es nicht annimmst, wenn du dich weigerst, es anzunehmen, kann Gott nichts machen. Sie veranlasst uns, Situationen als unveränderlich zu akzeptieren. Ja, ich bin ein Sünder, ich mache immer wieder das Falsche, deswegen bin ich Sünder. Was sagt die Bibel? So oft ihr eure Fehler bereut, sollen wir mit Zuversicht vor Gott kommen, denn er vergibt gern. Und er hatte heute schon die Fehler von morgen vergeben. Das wissen wir alles, theologisch korrekt, oder? Aber tun wir es? Wenn du mit Hoffnungslosigkeit getränkt bist, tust du es eben nicht. Dass sie im Gegensatz zu Gottes Willen stehen. Gottes Wille ist nicht, dass wir gut und perfekt sind. Gottes Wille ist, dass wir abhängig sind von ihm. Ihn brauchen, ihn nehmen. Wie ein Auto, das ein Motor hat. Du drehst den Motor an, du fährst, du schaltest die Gänge, wenn du keinen Automaten hast. Du brauchst das Ding, um vorwärts zu kommen, von A nach B. Das ist Glaube. Festungen sind mentale Gewohnheitsmuster, die nicht mit Gottes Wort in Einklang stehen, sagt Neil Anderson. Ich hatte so ein Gewohnheitsmuster. Ich bin in einer ganz schrägen Familie aufgewachsen. Gar nichts von christlich. Ich war sowas von weltlich. Ich rede jetzt fromm daher. Aber ich hatte kein Interesse an Gott. Ich kannte ihn nicht. Und zu Hause, meine Mutter hat ihr Leben mit Sex verdient. Da waren Männer hier und alles und so, und das war offen. Mein Verständnis von Liebe war Sex. Und alles, was ich suchte, wie ich Teenager war, war Sexualität. Wie ich Christ wurde, das mit vollem Herzen, hatte ich dieses Problem immer noch. Und das machte mich rasend. Wo ich auch Hilfe suchte, die einen verdammten mich, du bist kein guter Christ, die anderen sagten, sei nur froh, dass du es nur in deinen Gedanken tust und so und nicht so lebst. Und dann hast du Christus, der sagt, nur schon wenn du es denkst, hast du es getan. Da gibt es keinen Unterschied. Wie gehst du damit um? Ich war sowas von hoffnungslos und dachte, ja, ja, die Christen, die haben wohl eine gute Botschaft, aber was bringt sie? Sie bringt gar nichts. Und leider noch heute sehe ich sehr viele Christen so leben. Sie haben die beste Botschaft der Welt. Aber es ist halt bloß ein Hirngespinst. Ich erzähle dann später, was das verändert hat. Aber hier ein kleines Beispiel von einer Hoffnungslosigkeit oder von einer hoffnungslosen getränkten Denkweise. Was? Ihr dachtet, ich wäre hübsch? Ich habe mich selbst nie annehmen können. Du warst immer die Hübscheste in unserer Klasse, Petra. Wir haben dich nicht ignoriert, wir waren bloß zu schüchtern, um mit dir zu reden. Das habe ich gemerkt, ich war in den USA auf der Bibelschule. Und die Amerikaner, so schräg wie sie sein mögen, sie haben ein paar gute Sachen. Eines, die hacken dich ja die ganze Zeit oder umarmen dich. Ich am Anfang, ich hatte so richtig Probleme damit, das war für mich schon zu viel. Ich war ein halbes Jahr auf der Schule, ich konnte kaum Englisch. Und da gab es dieses Ding jedes Jahr im Herbst, da hatte man Open Dorms, also die Männerhäuser waren offen, die Mädchen konnten da rein, da war so eine Box. Da konnten die Mädchen da Zettel hineintun von einem Jungen, mit dem sie mal ausgehen wollten. Das war mich die Katastrophe. Ich bin noch hier bei einer christlichen Schule. Wie soll das jetzt ausgehen? Und wisst ihr, was ich dabei gemerkt habe? Es gab das Umgekehrte dann auch. Wir Männer mussten Frauen einladen für den Ausgang. Die wollten, dass wir lernen, mit dem anderen Geschlecht richtig umzugehen. Die hübschesten Mädchen, das ist immer subjektiv, aber die hübschesten Mädchen, niemand fragte die. Ich dachte mir, ja, also so blöd kannst du doch nicht sein, oder? Das versuchst du nächstes Jahr anders zu machen. Ja, hat nicht geklappt. Wir haben dich nicht ignoriert. Wir waren bloß zu schüchtern, um mit dir zu reden. Seit 50 Jahren lebe ich mit einem Minderwertigkeitskomplex, weil ich überzeugt war, ihr findet mich lässlich. Hahaha, das kann ja nicht sein. Kennt ihr sowas? Nee. Ihr habt damit keine Probleme. Schön. Sie hat Probleme damit. Meine ganze Persönlichkeit gründet auf lauter falscher Tatsache. Kann das sein, dass du dich auf lauter falschen Tatsachen gründest? Wo liegen deine Kernpunkte? Wo liegen deine Wurzeln wirklich? Liegen die in Gottes Wort? In das, was Gottes Wort über dich sagt? Und weißt du, Entschuldigung, ich brauche das Du, ich hoffe, das ist in Ordnung. Dazu brauchst du kein Pfarrer zu sein, wie Günther. Dazu brauchst du bloß eine Bibel, musst lesen können und es glauben. Nicht ständig neu zu hinterfragen. Fang mal an zu glauben, was Gott über dich sagt. Deswegen diese 33 Bibelverse da. Und sieh mal zu, was das mit dir macht. Bitte?
Willen festmachen. Wo kommen denn diese mentalen Festungen her? Einmal aus unserem Umfeld. Da ist eine junge Frau auf der Bibelschule. Ich habe sie persönlich gekannt. Sie heiratet, hat einen tollen Mann, wird schwanger, bekommt ihr Kind. Schwangerschaft läuft super. An dem Tag, wo das Baby geboren ist, hat sie so eine Art Depression und kann ihr Baby nicht anfassen, kann es weder stillen, noch kann sie es wickeln, noch kann sie mit ihm umgehen und das Ganze 3 Monate lang. Ihr Mann war dann wichtig, Freunde waren wichtig. Und dann macht sie sich auf die Suche nach dem falschen Denkmuster, dieser mentalen Festung. Was war es, was sie dazu gebracht hatte? Und sie geht langsam aber sicher darauf zu und merkt mit Hilfe auch von Seelsorgern, auch von einer christlichen Therapeutin. Und dann kommt raus, sie hat eine Botschaft von ihrer Mama aufgenommen, ob die bewusst oder unbewusst gesendet war, kann sie nicht mehr sagen. Wenn du mal Kinder bekommst, dann kriegst du die nicht groß. Du wirst keine gute Mutter sein. Und das hat sich als junges Mädchen bei ihr verinnerlicht. Alles lief gut, bis das Kind da war. Und dann brach das auf. Eine mentale Festung, die aus dem Umfeld kam, die sie so aufgenommen hat, ob bewusst oder unbewusst gesagt, weiß ich nicht. Aber ja, wir haben jeden Tag mit Dingen zu tun, die auf uns einwirken und die uns veranlassen, so zu denken, wie wir das wohl wahrnehmen oder interpretieren. Sie ist dann durch einen guten Heilungsprozess gegangen, ich würde sagen Freiheit in Christus, obwohl wir das da noch nicht kannten, und hat dann ihr Kind großgekriegt, hat dann ein zweites Mal eine Schwangerschaft gehabt und wir haben schon ein bisschen Sorge gehabt. Nein, die ging gut. Beide Kinder sind heute groß, beide haben geheiratet. Es ist gut. Aber diese mentale Festung, ja, dieses, du wirst mal keine gute Mutter werden, das kriegst du nicht hin, hat das hervorgerufen. Ja, und da brauchte sie einfach, ist das die Wahrheit? Nein, ist nicht die Wahrheit. Sie ist eine gute Mutter. Sie war immer eine sehr besorgte Mutter, das ist ihr immer geblieben, das war so. Aber sie war eine gute Mutter. Traumatische Erlebnisse. Ich kann mich an Momente erinnern, nicht? Ich war ein sehr schüchterner Junge, wo ich plötzlich vor der ganzen Klasse blamiert dagestanden habe und irgendwie das Signal für mich empfangen, Günther, du bist so ein dummer Kerl. Das war ein traumatisches Erlebnis. Wenn sich das bei mir festgesetzt hätte und ich das immer neu geglaubt hätte, nicht? Andere denken das auch, sagen das auch, dann wäre das zu einer wirklichen Blockade in meinem Leben geworden. Es ist nicht das Erlebnis als solches, sondern die Lüge, die du darauf aufbaust. Nicht, dass ich mal blamiert dastehe. Meine Güte, man steht im Leben mal blamiert da. Das ist einfach so. Da kann man entweder lachen oder man kann sagen, okay, es ist eben so. Oder man kann das jetzt so zu Herzen nehmen, dass das zu einem falschen Denkmodell wird. Wenn das, was du glaubst, nicht der Wahrheit entspricht, werden auch deine Gefühle nicht der Realität entsprechen. Das ist nochmal die Frage. Manchmal denken wir so, wir müssen uns gut fühlen. Versuchen wir das irgendwie einzurichten. Aber die Wahrheit ist, wenn wir unsere Gedanken mit der Wahrheit füllen, werden auch unsere Gefühle dieser Wahrheit früher oder später folgen müssen. Das ist die Psychologie, die so in uns steckt. Ja? Also stell dich auf die Wahrheit. Denk das, was Gott über dich denkt. Versuchung, nicht? Der Feind ist auch da, der Teufel. Der kann uns verlocken und uns versuchen und uns zu einem Leben veranlassen, das von Gott unabhängig ist. Wir wollen das mal in so einem kleinen Beispiel zeigen. Ich nehme euch nochmal mit in Aldi oder in Lidl oder in Netto. Pass mal auf. Eine Frau, die ist süchtig nach Süßigkeiten. Der Arzt hat gesagt, sie sollten mal aufhören mit ihren Süßigkeiten, weil das tut ihrem Körper nicht gut und achten sie auf ihre Leber. Aber sie braucht Milch. Sie hat 2 Möglichkeiten. Beim Bauern ins Dorf zu gehen oder in den Supermarkt zu gehen. Beim Bauern gäbe es keine Süßigkeiten, im Supermarkt ja. Stufe 1. Ich gehe mal kurz mit dem Auto weg, Mann. Ich gehe aber nicht beim Supermarkt vorbei. Nicht? Du weißt ja, ich achte darauf, keinen Süßigkeiten zu begegnen. Ja, aber dann auf dem Weg dahin, ich fahre beim Supermarkt vorbei, aber ich werde nicht reingehen. Nein, ich werde nicht reingehen in diesen Supermarkt. Die Gefahr ist einfach zu groß. Gut, dritte Stufe. Ich halte mal an, ich gehe mal in den Supermarkt, aber ich gehe nicht bei den Keksen vorbei. Nein, ich werde das Regal, wo die Kekse und Süßigkeiten stehen, meiden. Vierte Stufe, ich schaue die Süßigkeiten an, aber ich berühre sie nicht. Nein, nicht anfassen. Ne? Gucken ist gut, aber nicht anfassen. Ich fasse sie an, aber ich kaufe sie nicht. Ich meine, das würde ich auch nicht mehr kaufen, dieses Hörnchen da. Ich kaufe sie, aber ich mache die Tüte nicht auf. Sie hat es schon eingepackt, sie hat es schon bezahlt. Öffnen, aber nicht riechen. Riechen, aber nicht berühren. Berühren, aber nicht schmecken. Schmecken, aber nicht essen. Was meint ihr, wie das nächste Bild heißt? Essen, 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 essen. Der Prozess einer Versuchungsgeschichte. Mal so ein bisschen fröhlich dargestellt, ja. Aber das sind die Dinge, mit denen wir täglich umgehen müssen. Wir haben Versuchungen und Gott will uns helfen, ihnen zu begegnen und sie zu überwinden. Mentale Festungen entstehen durch Versuchung. Jede Verlockung ist so eine Versuchung, dich zu einem von Gott unabhängigen Leben zu bringen. Und wir sind so an diesem Schwellendenken, nicht so, ich glaube, das könnte ich mir vielleicht doch erlauben. Ah, ich glaube, das kriege ich hin. Nee, das ist für mich noch keine Versuchung. Dieses Schwellendenken führt dann eben doch in die Versuchung hinein. Roger, geh mal auf die Zielgerade mit uns. Aber wieder mit Flugzeugen zu tun da, schaut mal.
Genau. Gott sagt, dass er die Antwort für alle unsere Probleme ist, mal einfach ausgedrückt. Wir könnten haufenweise Bibelstellen dazu aufzählen, bin ich überzeugt, teilweise sogar auswendig gelernt. Aber alle diese Bibelverse, all dieses biblische Wissen, auch die richtige Theologie, hilft da nicht weiter, wenn sie nicht umgesetzt wird, oder? Festungen können zerstört werden. Man kann frei werden von bestimmten Mustern, Denkmustern. Aber ich sage das jetzt ganz spitz und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen oder nachvollziehen, wie ich das meine. Dazu brauchst du nicht in erster Linie zu beten, dazu brauchst du in allererster Linie zu glauben. Das kann man auch nicht wirklich trennen, aber ich wollte das mal plakativ so sagen. Ja? Es gibt so viele Leute, die wissen sehr wohl um ihre Probleme, aber alles, was sie gelernt haben, ist beten wie verrückt. Und sie machen sich fast wahnsinnig im Beten, machen andere wahnsinnig, du bet mal für mich und so. Aber alles, was das ist, ist die Verantwortung, die Eigenverantwortung abschieben. Schon zu Beginn hat Gott uns nicht zu Marionetten geschaffen. Er hat uns als eigenständige Wesen, die denken können, geschaffen. Ja, wir hatten sogar die Möglichkeit, uns gegen Gott zu entscheiden. Nur um Gott kann sowas Menschen schaffen, die sich gegen ihn entscheiden können. Kein Diktator würde sowas überhaupt planen. Aber Gott will uns mit Haut und Haaren. Er will uns ganz, nicht nur ein bisschen. Und das muss den freien Willen mit einschließen. Deswegen, wenn du Gott nachfolgst und du denkst, ich muss dies und jenes tun, um Gott zu gefallen, du kommst nie in dieses erfüllte Leben hinein, weil dich das nie in eine Beziehung mit Gott hineinbringt. Eine Beziehung wird nicht dadurch zerstört, dass du etwas Falsches machst. Eine Beziehung wird dadurch zerstört, dass du die Beziehung nicht lebst. Ich habe eine Frau, seit 25 Jahren verheiratet. Ich bin nicht so der große Blumenspender. Aber würde ich ihr jede Woche einen Blumenstrauß bringen, ich kann euch garantieren, die wären die Blumen überflüssig. Blumen sind gar kein Zeichen meiner Liebe. Aber wenn ich mal einen Blumenstrauß heimbringe, dann ist sie auf dem Kopf. Das ist schon was Spezielles. Was will ich damit sagen? Gott will dich, er will dein Herz. Und er weiß, dass wir zerstört worden sind durch die Sünde, das weiß er. Das ist kein Problem für ihn. Aber es ist ein Problem für uns. Und weil es für uns so ein großes Problem ist, was wir nicht lösen können, hat er uns erlöst. Erlösung kannst du lediglich annehmen. Aber Gott erwartet von uns, dass wenn wir uns auf ihn einlassen, dass wir auch mit ihm, dieser größeren Kraft, leben lernen. Ich bin überzeugt, die größte Sünde, und das nehme ich aus dem Alten Testament, ja, Was war das, das summa summarisch, was war zusammengenommen das, was er über die Juden sagte im Alten Testament? Micha, ganz am Schluss da. Ich bin eure Opfer satt. Ich hasse sie sogar, wenn ihr mich doch bloß lieben würdet. Wir sind auf dem besten Weg, als die Gemeinde, ganz global gesprochen, genau auch dahin zu kommen, dass Gott uns überdrüssig wird. Es geht nicht darum, und ich sage es noch einmal und immer wieder, es geht nicht darum, dass wir gut sind. Es geht darum, dass wir leben, dass wir echt sind. Und dass wir mit ihm leben, ihn endlich brauchen, ihn anwenden. Gott hat einen Ausweg aus jeder Versuchung. Aber wo fängt dieser Ausweg an? Nicht in diesem Schwellendenken. Ja, noch ein bisschen mehr, ist nicht so schlimm und so. Und das hat mit der Entscheidung zu tun, wen ich gefallen will. Wofür lebe ich? Mit wem will ich leben? Wem will ich gefallen? Und wisst ihr, die Welt, die hat auf jeden Fall seinen Reiz. Weil dieser natürliche Mensch sich nicht zu Gott hingezogen fühlt. Wir Christen fühlen uns nicht automatisch zu Gott hingezogen. Das ist eine Lüge. Wir müssen lernen, ihn zu lieben. Das musst du lernen. Aber die Frage ist, willst du es? Aber wenn du es willst, dann entscheidest du dich. Beim ersten Gedanken schon, dann machst du nicht zuerst die Überlegung, ja, ich könnte ja trotzdem bei dem Supermarkt vorbeifahren, ist ja nicht so schlimm. Da sagst du, nein, ich gehe nicht bei dem Supermarkt vorbei, weil ich weiß, wohin mich das zieht. Das war mein Problem mit der Sexualität, mit der Selbstbefriedigung. Ich meinte immer, ja, das ist ja nicht so schlimm und so, das kannst du irgendwann schon irgendwie kontrollieren, aber wisst ihr, wie das ist? Ich wohne im Berner Oberland, ja, dann gibt es einen Berg, der heißt Niesen. Hat nichts mit Niesen zu tun. Wir nennen es auch die Schweizer Pyramide. Die sieht wirklich so aus von Weitem. Stellt euch vor, ihr wärt da oben im Winter und ihr macht einen kleinen Schneeball. Und ihr lasst ihn den Berg runter. Was passiert mit diesem Schneeball? Was? Ja, der wird größer und größer, gell? Aber wenn ich nicht von Anfang an meine Gedanken anfange zu kontrollieren und schon da entscheide, wem ich gefallen will, dann lasse ich diesen kleinen Schneeball, diesen kleinen, ungefährlichen Schneeball, lasse ich da los. Unten stehe ich dann, immer noch in der Meinung, kleiner Schneeball, das kann ich kontrollieren und dieses Ding ist riesig groß und überfährt mich. Wutsch! Ich habe gar keine Möglichkeit, da noch zu reagieren. Sünde ist nicht bloß Luft. Gott nicht zu lieben, ist Sünde. Ich sage das mal einfach so deutlich. Wenn wir von Sünde reden, wir die echten Christen, oder? Dann reden wir von harten Dingen. Aber ihn nicht zu lieben, ihn außer Acht zu lassen, das ist die größte Sünde. Darf ich das so sagen?
In dieser Botschaft, dass wir wissen, diese Liebe Gottes wird jetzt unser Herz erfüllen. Genau. Und wir dürfen darauf hingehen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende, weil es ist schon 9:30.
Ach, ja.
Sonst wird es uns zu spät.
Genau.
Aber ist kein Problem, so flexibel sind wir ja, ne? Keine Frage. Also wir sind herzlich eingeladen, uns dieser Liebe Gottes auszusetzen und hier an dieser Stelle einfach unser Herz zu öffnen und uns, ja, noch eins zu dem Beten. Ich habe oft den Fehler gemacht, habe gesagt, Herr, nimm mir doch dieses Problem weg. Herr, mach die Sünde weg. Und ich habe gemerkt, je länger ich gegen dieses Problem gebetet habe, umso mehr wurden meine Gedanken mit diesem Problem gefüllt und ich wurde es nicht los. Also Schlussgedanke ist, wohin du schaust, das wirst du. Guckst auf Adam und sein sündhaftes Verhalten, wirst du in diese Richtung gezogen. Guckst auf Christus. Na, morgen früh aufstehen, Spiegel gucken und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Lies noch vor, diesen Schlussvers, den wir da hatten.
Ja, genau. Deswegen sagt uns Paulus aus, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Knechtschaft. Und schaut das mal von dieser einen Seite her, dass die Knechtschaft auch die sein kann, ich muss gut sein.